Ihr kennt das Spielchen schon. Unser Podcast lebt natürlich auch von unseren großartigen Werbepartnern, die sich bei uns melden und sagen, hey, könntet ihr nicht mal für uns was aufsprechen? Tun wir sehr gerne, vor allem für diesen Partner von uns. Es handelt sich um Moja. Moja kennt ihr schon, weil Michael und ich eine Folge auch in einem Moja-Bus aufgenommen haben. Und was ist Moja? Moja, mit dem Claim Moja hol dich ab, ist nicht einfach nur ein weiteres Verkehrsmittel, sondern Moja bietet komplett neue Mobilitätskonzepte an. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Ihr könnt euch so vorstellen, es ist wie eine virtuelle Bushaltestelle. Ihr werdet abgeholt in Hamburg und in Hannover von einem Bus mit 6 sehr komfortablen Sitzen, also wirklich richtig cool, mit einem Fahrzeug, was dann eben für euch hält und euch in die Richtung bringt, in die die anderen auch wollen. Also es ist wie Ridesharing, man teilt sich das Ganze. Es ist ein Kindersitz in jedem Moja dabei. Es sind komplett emissionsfreie Elektroantriebe. Man fährt also sehr ruhig, sehr entspannt, hat WLAN dabei, USB-Ladestation, viel Platz für Gepäck, wenn man es dann eben möchte, und kann dann eben auch gemeinsam zusammen irgendwo hinfahren. Und das Ganze findet ihr als App im App Store, könnt ihr euch runterladen. Dort einfach Moja, M-O-I-A, eingeben oder ihr geht auf die Website moja.io und findet dort alle weiteren Informationen. Also, das Ganze neu in Hamburg und eben seit 2018 auch schon in Hannover. Einfach mal buchen, gemeinsam fahren, ausprobieren und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge On the Way to New Work.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph Magnussen. Der hat ja in der letzten Zeit einige Podcasts alleine gemacht. Ich muss mal wieder ein bisschen aufholen und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon ganz, ganz lange freue. Bei mir ist heute Stan Sugarman von Salesforce. Herzlich willkommen, Stan.
Danke, guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, mein Lieber. Wir sitzen hier in meinem Think-Büro gegenüber von deiner alten Heimat Gruner und Jahr. Aber da kommen wir später dazu. Wir fangen unseren Podcast immer an mit der Frage, wie bist du der geworden, der du heute bist? Erzähl mal ein bisschen, wie dein Weg aus San Francisco nach Hamburg und wieder zurück war.
Es ist witzig, meine Eltern sind zurzeit im Besuch bei uns in Hamburg. Und mein Vater war Engineer, aber ist in das Familiengeschäft mit meiner Mutter eingestiegen. Und sie hatten immer mit Spirituosen und Wein und sie waren eine der größten Importoren, waren Wein und Spirituosen aus Europa. Und das war quasi eine Bindeglied, immer eine Brücke zu Europa. Und es ist witzig, dass sie hier sind, weil ich glaube, das hat mich wahnsinnig geprägt. Die Prägung ist, das Gegenteil von Tromponia ist quasi, das Zentrum ist immer auf USA. Meine Eltern haben mich geprägt, der Welt ist viel größer, man hat viel mehr Einflüsse und man muss alles entdecken.
Super. Und du bist du in San Francisco geboren? Downtown oder in welchem?
San Francisco geboren und direkt nördlich von San Francisco über die Golden Gate Brücke aufgewachsen.
Sausalito oder?
Mill Valley. Sausalito, Mill Valley sind Nachbarndörfer.
Eines der schönsten Fleckchen Erde, die es, glaube ich,
Unfall. Gibt. Ja, großartig.
Die Frage bei Leuten, die in Amerika groß geworden sind, welches ist deine wichtigste amerikanische Sportart von den großen Vieren? Guckst du irgendwas noch?
Ja, so Basketball ist für mich, weil ich selbst Basketball gespielt habe. Mhm. Weil meine Mannschaft die letzten 5 Jahre waren immer ganz weit oben.
Auch mein Team.
Ja, ganz weit oben. Und ich habe auch dann die Zeiten erlebt, wenn sie immer ganz weit unten waren.
Ja.
Und das ist natürlich, ja. Das prägt immer noch.
Die Warriors, die ziehen ja jetzt richtig in die Stadt, ne? Sie sind jetzt endlich.
Genau, wir können mal in unser Salesforce-Büro tatsächlich dann hinlaufen.
Wahnsinn, super. Ja. Wie bist du, was hast du studiert? Wie bist du ins Berufsleben gekommen? Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Studiert Geschichte. Mhm. Und eigentlich eine Mischung von Geschichte, von Antiken. Also viel mit, also das sollte nicht komisch klingen, aber Kriegsantiken, also wie haben quasi Verlagerung, Bewegung, Logistik, hat mich sehr interessiert. Und ich hätte das Glück gehabt, 5. Generation in Berkeley. Also wow. Sugarmans, wir gehen für sehr weit, also
zurück.
Und das war meine Leidenschaft, ist immer noch eine große Leidenschaft von mir. Aber mit einem Diplom in Geschichte, besonders mit diesen Ausprägungen, ist der Berufsmöglichkeiten nicht so ausgeprägt.
Ja.
Und das war Anfang der 90er Jahre. Und wenn man weiß, wusste damals nicht, was man macht, da war eine kleine Firma in Silicon Valley, die hat alle Menschen von Stanford und Berkeley eingestellt.
Egal, was sie studiert haben?
Eigentlich, solange man hatte eine gute Noten und waren von diesen zwei Schulen, sie hatten nur einen Job mehr oder weniger gefunden. Und das war Oracle.
Bei Oracle warst du, okay.
Genau. Mhm. Ja.
Hast du den Gründer selber mal gesehen und kennengelernt?
Gesehen, einmal den Hand geschüttelt, aber ich kenne Larry Ellison nicht.
Nee, ganz klar. Und du hast quasi, wenn ich das richtig jetzt mitgeschnitten habe, Geschichte, da ja wahrscheinlich Strategie, also wenn du sagst, du hast dich für Kriegsführung und so weiter interessiert, ist natürlich Strategie etwas, was du da, oder ein Talent oder eine gewisse Fähigkeiten für Strategie dann gelernt, ne?
Ja, auf jeden Fall, das war immer, welche Optionen hat man? Also quasi bisschen, die waren die Erste, die haben langfristige Planung gemacht. Hat mich sehr geprägt. Aber bei Oracle, man hat gelernt.
Number Crunching am Anfang, oder?
Viel, viel mehr analytische Arbeiten. Mhm. Und auch, man muss nicht ein Coder sein, aber muss man Coding verstehen.
Okay, das war damals schon so, dass ihr das verstehen musstet. Okay,
ja,
super. Und wie lange warst du da?
Ich war eigentlich für eine Zeit, weil ich habe mein MBA und ich habe mein Master's in Informatik gemacht und ich war immer noch unter Vertrag von Oracle.
Okay.
Als ich das gemacht habe, ich habe auch dann in meinem Studium für Oracle gearbeitet.
Also auch Berkeley? Beides in Berkeley?
Nein, das habe ich in Rotterdam gemacht.
Oh, wow.
So, das war der Sprung nach Europa.
Okay.
Das war Oracle Anfang der 90er, 93, dann nach Europa. 2 Jahre in Rotterdam und dann, das war auch die Zeit, quasi als der Mosaic-Browser und der Netscape-Browser hochgekommen sind. Wir sind alle in dieses Studium gesagt, mein Gott, das ist unfassbar. Ja. Man hat quasi, man kann sich Informationen sammeln, ich glaube Yahoo hätte 11.000 Links und wir waren,
wow!
und witzigerweise, Bertelsmann war eine der Firmen, die hat auf diesen MBA-Schulen Leute gesucht und sie wussten gar nichts, was kommt, aber man hatte vermutet, sie waren sehr beschäftigt mit Information Highway, was da passiert. Das hat sich so ergeben, dass ich dann bei Bertelsmann gelandet bin.
Du bist also direkt von Bertelsmann geheiert und bist du dann erstmal nach Gütersloh oder?
Ja, und ich erinnere mich an die Vorstellungsgespräche, und man quasi hat sich informiert und ich konnte sehr wenig Deutsch sprechen. Also meine Frau Deutsch, aber trotzdem haben wir die ganze Zeit Englisch gesprochen. Und der finale Gespräch, da ist der Typ mir gesagt, and you will be perfect for Gütersloh. And I'm like, oh my God.
Ja. Was war dein erster Job in Gütersloh? Was hast du?
Erster Job war in die IT-Bereich. Und diesen Bereich war zuständig für die Aufbau quasi von der Infrastruktur, von das AOL Joint Venture. Aber das hat sich herausgestellt, dass AOL brauchte Bertelsmanns Hilfe überhaupt nicht für die Infrastruktur. Das können sie alles selbst viel besser machen. Und dann plötzlich waren wir als Truppe da und haben gesagt, was machen wir? Oh wow, es gibt eine Welt außerhalb AOL, lass uns über Geschäftsmodelle und Businesspläne. Und das war quasi ein kleiner Unternehmensbereich, der hat sich überlegt, welche neue Geschäftsmodelle gibt es.
Wow.
Ja.
Auf welche Themen seid ihr gestoßen damals?
Ich hätte quasi das Bucket damals Advertising. Und ich hätte Kontakte zu Carnegie Mellon und ich kannte über einen Freund der Gründer von Lycos. So bevor Google. Und das war eine meiner ersten Aufgaben da, war der Businessplan und der Start von Lycos in Europa. Wow. So mit einem kleines Team, das hochzuziehen.
Bei Lycos war ja auch, glaube ich, einer der Mohnerben mit involviert, ne?
Ja, so wir haben das kleine Team, wir haben das aufgebaut und dann haben wir, das war eher in Kooperation, dann haben wir ein richtiges Joint Venture gemacht und Christoph ist zurückgekommen und hat das Joint Venture quasi für Europa geführt.
Und das war ja nicht nur Suche, sondern da wurde ja versucht, ganz, ganz viel, im Prinzip so wie auch Yahoo, versucht dann sehr früh ganz viel drunter zu packen. Und
ich erinnere mich, da war eine Zeit und ist witzig zu sagen, irgendwann war die Diskussion, Suche ist Commodity. Und dann, ich erinnere mich, das war auch, denn Google war noch nicht da. Mhm. Aber dann plötzlich ist irgendwie Google hochgekommen und ganz viel von diesen Anbietern gemerkt, Suche ist überhaupt kein Commodity.
War Google denn die erste Suchmaschine, die es geschafft hat, Sponsored Links zu machen, oder habt ihr das auch schon gemacht?
Nein, das ist eigentlich Overture. Hat das aufgebaut und Yahoo hat diese Firma gekauft. Aber Overture war die erste, die hat Sponsored Links. Und ich habe Google eigentlich in meiner AOL-Zeit getroffen, mhm, über die Netscape-Akquisition. Ganz viele Netscape-Leute sind zu Google und Google hat ihr Geschäftsmodell. Also ich glaube, sie haben nur auf Suche und haben über die Monetarisierung gesagt, hey, was Overture macht da, das macht total Sinn.
Aber man kann es viel besser machen.
Genau.
Was ist aus deiner heutigen Einschätzung der Grund dafür gewesen, dass Google das so viel besser gemacht hat als die anderen? War das nur, weil sie sich fokussiert haben, oder haben sie technisch Vorteile gehabt? Was war so der?
Ich glaube, Google war viel besser. Fragen war eine Außenseite. Ja, Focus, Attitude, mhm, und absolut Fähigkeit, Talent. Also, das waren die Menschen, die ich bei Google getroffen habe, die Business-Leute waren die Ausnahmen am Anfang. Und meine Erfahrung mit den anderen Tech-Firmen ist, die Techies, also die Business-Leute eigentlich waren die Mehrheit und die Techies waren die Minderheit.
Ja, und da war es genau andersrum.
Genau.
Das ist ganz spannend. Ich habe auf meinem, ich glaube, ersten Silicon Valley-Tour, die ich gemacht habe, ich habe es jetzt, glaube ich, 5-mal gemacht, haben die uns erklärt auf dem Google Campus in Mountain View, warum das ein Campus geworden ist und warum es nicht einfach Bürohäuser sind. Und die haben gesagt, sie haben sich damals als Anfang der 90er, oder Mitte der 90er, als sie wussten, okay, wir werden ganz schnell sehr viele schlaue Leute brauchen müssen, haben die sich gefragt, was suchen wir eigentlich für Leute und wie wollen diese Leute eigentlich arbeiten? Dann haben sie rausgefunden, die wollen eigentlich wesentliche Ingenieure, die davon träumen, ihr Leben lang an der Uni zu sein. Also bauen wir die geilste Uni, den besten Campus der Welt. Ja. Das war das Bild für den Google Campus, der jetzt nochmal in noch viel cooler, gerade nochmal neu entsteht.
Absolut.
Das ist, glaube ich, eins der Erfolgsrezepte, dass die so früh geguckt haben, was brauchen die Menschen, die wir hier haben, um glücklich zu sein. Das hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keine andere Firma so konsequent.
Ich kann mir nicht vorstellen. Ich erinnere mich, sie waren, als ich sie damals besucht habe, sie waren in der Silicon Graphics Gebäude. Mhm. Silicon Graphics irgendwie, ich weiß nicht, was verkauft oder was immer. Und sie waren in diese Gebäude und das war ganz klar, die haben das anderes gestaltet, aber das war nicht groß genug für sie.
Dann bist du bei Lycos, bist du wie lange, dann bist du zu nach Lycos kam dann?
Lycos zu Guna ein Jahr, was mindestens der Bertelsmann-Kultur und auch mindestens von Reinhard Mohn war der Profit Center. Also der Macht zum Profit Center und auch in der Zeit ist interner Wettbewerb war gewollt. Und da war Hans Wachtel im Team, in der Dokumentation war im Grunde ein Jahr, die hat eigentlich da, für die damalige Verhältnis Deutschlands beste Suchmaschine aufgebaut. Heißt Fireball.
Nein.
Die war wirklich und waren, weil Lycos waren technisch, war nicht wirklich gemacht für andere Sprachen außerhalb Englisch. Und Christoph hat die Führung bekommen von Lycos und ich sagte, okay, das ist absolut legitim. Und damals Gerhard Schulte-Hinn und Hans Wachtel und Andreas Schmidt hat mich angesprochen zu sagen, hey, du hast Lycos hier aufgebaut in diesem Bereich. Du bist jetzt in Hamburg umgezogen. Willst du nicht hier uns helfen? Und ich bin zu Gunnar ein Jahr und hat dann geholfen, damals der Online-Bereich, das Kleine, mit ganz viel Hilfe waren viele andere Leute aufgebaut und verantwortlich für damals die, das war nicht die erste Online-Vermarkter, aber eine der ersten.
Und warum ist Firewall dann, hat sich nicht so entwickelt, weil auch wahrscheinlich irgendwann Google alles weggemacht hat, oder?
Das ist immer, glaube ich, you don't know what you don't know.
Ja.
Und ich habe gerade, weil der Vater davon war Hans Wachtel, ich habe ihn gerade gesehen auf einem Geburtstag von einem, war das ein Geburtstag? Ja, das war ein Geburtstag von einem ehemaligen Kollegen. Und wir haben gesagt, mein Gott, wir haben gekämpft, dass wir der Investantrag für große Server bekommen. Und die waren, das hat Monaten gedauert von der Vorstand, die zu genehmigen, weil sie haben nichts verstanden. Das hat nichts mit, also sie sind mit das Geschäft, mit die Brille von ihrer Cash-Cow-Zeitschrift im Geschäft und haben nicht der Logik, die ökonomische Logik von Netzwerkeffekt und quasi Größenskalierung, die kommt mit das Internet. Mhm. Und das war der Tod von Fireball.
Okay, ja. Und damals waren ja die großen Printprodukte wie der Stern und so, da waren ja die absoluten Leuchttürme, große zweistellige Margen, große Meinungshoheit. Also 100 Jahre war einer of the place to be. Ne? Also wenn es damals Great Place to Work schon gegeben hätte, wären die wahrscheinlich ganz vorne gewesen. In Hamburg sowieso wollte ich.
Absolut.
Aber auch Deutschland war. Es war eine tolle Kultur. Ihr habt unglaubliche Events auch gemacht, um die Branche zusammenzubringen.
Leute bei Gütersloh, das ist eh quasi intern abgeworben war. Sie haben mich alle beglückwünscht. Sie haben gesagt, das ist bei Bertelsmann, das ist der Gipfel. Das war die Cash Cow von Bertelsmann. Das war wirklich, also, und unfassbar Menschen, Axel Gans und Rolf Wickman und Gerhard Schütte hin. Das war wirklich die Core-Affäre in ihr Geschäft. Und sie waren wirtschaftlich wirklich am Gipfel. Das war beste Ergebnisse. Und wir waren in diesen New Economy Hype. Und natürlich, das war hier. Ich war kleine in einem kleinen Spielplatz. Das war das Internet. Irgendwie, sie machen etwas da. Aber das Kerngeschäft, die hat geboomt.
Mhm. Ja. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass das wirklich in eine ganz andere Richtung, dass das Prinzip die Verlagsbranche vor einer ganz großen Herausforderung steht?
Ich glaube, sehr frühzeitig, weil ich eingestellt als Disruptor war. Mhm. Und unsere Generation, besonders damals gekommen, Mitte 20er, also ich war, ich glaube, 27 und schon 5 oder 6 Jahre Arbeitserfahrung. Ich habe gesehen, hey, was passiert? Immer sehr, sehr eng mit meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis in den USA. Ich wusste, was quasi los ist. Was wir nicht wussten, ist, welche Geschäftsmodelle das gibt. Also das war auf ein eigentlich haben wir gesagt, es gibt Abo-Geschäft, CompuServe, T-Online, AOL, und es gibt irgendwie, weil Money Follows Eyeballs, irgendwie ein Werbegeschäft. Aber ich habe noch nicht gesehen, in meinem Kreis von Freunden, hat noch nicht gesehen, alle Geschäftsmodelle. Also wie eigentlich Digitalisierung würde das gesamte Geschäft transformieren. Mhm. Also diejenigen, die das, es gibt Leute, die das gesehen haben, ich nicht. Also zu in meinen Tunnel.
Mhm. Die wurde damals schon diskutiert, ob Paid Content das Richtige ist, aber am Anfang haben wir alle alles umsonst rausgehauen. Ne?
Ja, das Erlebnis, im Web unterwegs zu sein, Ende der 90er Jahre, ohne Bandbreite und ohne alles anderes, also das war wirklich nicht ein Wettbewerbsprodukt, muss man auch sagen. Also wenn man müsste mit 56,6 sich einwählen, hey, das ist irgendwie ein Spaßtool. So, nicht wirklich alles ernstzunehmende Geschäft.
Ja. Wenn du dir heute anguckst, die drei Verlagshäuser, die ja damals so, würde ich sagen, die dominierenden waren, Springer, Gunnar und Jahr, Burda, wie würdest du sagen, wer hat es am besten hingekriegt von den dreien?
Also, wenn man guckt quasi, was ist der Unternehmenswert wahrscheinlich, dann würde ich sagen, wie das steht. Was war die Firma wahrscheinlich wert als Firma und was ist die Firma heute wert? Mhm. Dann hat Axel Springer eindeutig, haben sie sich voll transformiert. Mhm. Aber man muss fairerweise sagen, sie haben sich diversifiziert. Das ist eine ganz andere Firma. Sie haben sich zugekauft. Mhm. Das ist eine diversified Strategie. Das Board ist irgendwie in der Mitte. Das ist halb. Mhm. Also man guckt mal begeistert Sing. Also mein Gott, das hat die Wert wahrscheinlich ist so wertvoll mit 2 Milliarden Euro wie der Rest von Board. Mhm. In Kunanja hat der Weg nicht von Diversifikation, aber von Transformation. Also bleib bei das Ursprungsgeschäft. Und dann muss ich sagen, wahrscheinlich der Firma, der hat sich am besten, ich bleibe bei meinem Ursprungsgeschäft, ich versuche das Geschäft in eine neue Zeitalter als Inhaltsmaschine. Mhm. Ich finde, Gunanja hat dafür das beste Job. Also muss man immer welche Beurteilungskriterien
man macht. Gute Einteilung. Wie lange warst du insgesamt bei Gunanja?
Mit einem kleinen Intermezzo bei AOL, ich glaube 6,5, 17 Jahre. Lange Zeit.
Wow, 16,5, 17 Jahre. Du warst zum Schluss warst ja der Gesamtvermarktungschef.
Und Digitalchef.
Wir hatten den aktuellen Digitalchef auch schon bei uns, der sehr von dir geschwärmt hat. Ihr habt ja sehr gut zusammengearbeitet. Ja,
total. Ja. Und es ist immer schön, wenn jemand hat, der ist eigentlich, man weiß, der ist immer besser als ich selbst. Arne war in der Tat. Ich erinnere mich, der war meine Assistent, als ich von AOL zurückgekommen war. Und ich muss schmunzeln, der kaufmännisch war besser als wir alle schon mit 25 oder 26. Also der konnte Cashflow, Net Present Value Kalkulation, Investment Kalkulation, der hat wirklich selbst der CFO gechallenged. Der war der CFO bei AOL. So Harold Kradl hat gesagt, oh Gott, der Typ, der ist ein Superstar.
War super. Ja. Das ist ganz toll, was ich auch verstanden habe, seine Rolle ist ja, also wenn du sagst, was ein typischer CDO in einer Company, ist das ja sehr häufig ein Mensch, der reingesetzt wird und eher so eine Challenger-Rolle hat, aber keine Hausmacht. Der kommt rein und soll alle Prozesse angucken und soll Initiativen starten, aber er hat kein Geschäft, er hat häufig zu wenig Menschen. Und das scheint ja bei Gunnar anders organisiert zu sein, dass da ganz viel Geschäft auch hat, Verantwortung für Business. Ne? Und das glaube ich, und was ich auch cool finde, dass er sagt, eigentlich darf er, wenn er erfolgreich ist, keinen direkten Nachfolger haben. Also eigentlich darfst du den Titel Chief Digital Officer nicht mehr haben, weil da muss es in jedem Geschäftsfeld sein, da muss eigentlich alles digital first sein.
Genau, und ich sehe das mehr und mehr. Das ist also wahrscheinlich die Rolle am besten wird sich gemerged mit der CIO oder CTO. Ja. Auf die eine Seite ein Teil, der andere Aufgabe geht in der Richtung in CMO.
Das ist auch meine These. Ich glaube auch, dass das die moderne CMO Teil davon nachdenken muss.
Absolut.
Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Unser Werbepartner in dieser Pause ist das Unternehmen Exporo und unter exporo.de/podcast findet ihr die Informationen zu diesem Werbepartner. Worum geht's bei Exporo? Ihr könnt einfach und direkt in Immobilien investieren. Und zwar ist Exporo eine führende Plattform für Immobilieninvestments mit über 195 Projekten, die erfolgreich finanziert wurden, über 450 Millionen Euro Kapital bei 20.000 Kunden vermittelt hat. Mit einer Rückzahlungsquote von 100% seit dem Gründungsjahr 2014. Warum sollte das jetzt aber für euch interessant sein? Lange Zeit waren bestimmte Immobilieninvestments institutionellen Investoren vorbehalten. Das eröffnet Exporo jetzt eben als Markt für Privatanleger. Zum einen eben kurzfristig und festverzinst an eben sehr renditestarken Immobilien, wo man vorher sagte, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss irgendwie eine eigene Firma dafür gründen, wie auch immer. Und zum anderen könnt ihr euch eben auch direkt an Bestandsimmobilien, zum Beispiel im Exporo-Bestand, beteiligen und erhaltet quartalsweise Ausschüttung aus Mietüberschüssen und eben natürlich auch dem Immobilienwert, an dem ihr beteiligt seid. Durchaus also interessant, wer eben sagt, ich möchte digital, direkt und gebührenfrei investieren, ohne großen Stress, der sollte sich mal exporo.de/podcast anschauen. Mit dem Gutscheincode Podcast bekommt ihr auch noch 100 Euro für das erste Investment. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge On the Way to New Work.
Nach 17 Jahren sich nochmal komplett neu zu erfinden, das war jetzt zu einem Zeitpunkt, wo auch bei Gunnar Jahr generell nochmal ein Wechsel stattfand von Bernd Buchholz und Thorsten Jörn Klein und Co. hin zu Julia, ihrem Team, Stefan Schäfer und noch der dritte.
Oliver Radke.
Genau. Und du hast dich dann entschieden zu gehen. Als du mir das damals erzählt hast, bin ich fast ausgeflippt, weil ich Salesforce eine so unfassbar geile Company Philipp, wie ist das Ganze stattgefunden? Hat dich ein Headhunter angerufen? Hast du dich beworben oder wie ist das
jetzt? Das war eigentlich komplett Zufall. Dass ich habe gesehen, das ist mein Impact, was ich meinen Impact machen könnte, bei Gunnar Jahr begrenzt war, nach so vielen Jahren zu sagen. Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, und das ist auch ein Challenge, und es ist ein, ich habe nichts viel mehr gelernt. Mhm. Und das war, aber das liegt nur an mich selbst und nicht an die Firma. Das ist keine Vorwurf von der Firma. Und ich habe gesagt, okay, ich quasi mache mich auf die Suche, was will ich eigentlich am nächsten machen? Ich hätte Christoph Hartlieb, der ist mein ehemaliger Mitarbeiter und Freund geworden, der ist auch Headhunter und der hat quasi mit ihm viel hingesetzt zu sagen, hey, du siehst viel, was würdest du eigentlich machen, wenn du in meine Position wärst? Und ich war eigentlich, hätte ein sehr interessantes Angebot, war eine Firma, der in der Medienwelt wahnsinnig Impact hat in den USA. Und sie wollten eigentlich nach Europa expandieren. Mhm. Und diese Firma war in der Transaktion beteiligt an einer Firma, die sie verkauft haben an Salesforce. Und ich bin aufgewachsen mit Mark Benioff. Und hatte immer ihn als jemanden, ich konnte anrufen, zu sagen, hey, was ist deine Meinung, was würdest du machen?
Der war früher auch bei Oracle, das war
sein. Der war bei Oracle, aber ich kannte ihn über Familienverbund. Wow. Und ich habe ihm quasi ein Mail geschickt, hey, ich habe diese Möglichkeit. Und plötzlich kriege ich einen Anruf, sofort. Wir müssen uns sehen. Und ich habe gesagt, hey, was ist los? Ich wusste es gar nicht, diese Firma, der fand sie richtig schlecht. Also ich glaube, weil das war seine schlechteste Akquisition in seiner gesamten Zeit bei Salesforce. Und er wollte mir eigentlich...
Ich nenne keinen Namen.
Wir wollten eigentlich, dass der wollte mir das sagen, hat mich eingeladen zu einem Salesforce-Dinner, ein Abendessen in München mit ganz vielen Kunden von Salesforce. Und ich war immer noch in meiner Rolle als Gunnar ein Jahr. Und hat sich vorgestellt und die Kunden haben sich auf diesen Abendessen erklärt, wie Salesforce ihr Geschäft hat sich komplett verändert.
Das waren also alles Kunden, die...
Alle Kunden, ich habe gesagt, ich bin platziert neben Mark und neben meine jetzige Chefin, der auch im Vorstand gehört, Polly Sumner. Mhm. Und ich war hin und weg. Ich habe gesagt, hey, mein ganzes Leben wollte ich Businesses helfen, quasi neue Kunden zu finden, ihr Vertrieb zu verbessern. Und er sitzt da und noch nie hätte ich eine Veranstaltung, wo meine Kunden sind quasi und sie haben gesagt, ohne euch wäre mein Operating EBIT nicht so gestiegen. Ohne euch hätte ich nicht diese neue Geschäftswelt back. Und ich habe gedacht, ich gucke quasi Polly und ich sage, die werden bezahlt. Also das kann nicht sein. Ja. Da war jemand von Chopin und da war jemand von Königin Bauer und da war der Coca-Cola-Chef von Deutschland. Der hat gesagt, hey, mit Salesforce, wie haben Sie die Coca-Cola-Bottler quasi von einem absolut schlechten Performer zu Top-Performer in gesamter Europa mit das klassische Sales, Service, Marketing? Und ich dachte, das ist unfassbar. Und ich glaube, Polly hat gesehen und gesagt, ja, das ist richtig cool. Und nach dem Essen hat Mark und Polly quasi mit mir gesprochen und Mark sagt, und dann guckt er und sagt, ich habe eine viel bessere Idee. Nimm das Angebot nicht an. Sie sollten zu uns kommen. Und Polly wird dich morgen anrufen. Und ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich, das ist typisch, ich als Army, typisch oberflächlicher Army. Das sagt er nur, um quasi nett zu sein. Aber tatsächlich, 8 Uhr morgens klingelt mein Handy. Wir müssen reden. Und so ging die Geschichte.
Bevor wir gleich deinen Weg dort nochmal beleuchten, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die Salesforce noch nicht kennen, mal ganz kurzer Eindruck von mir. Ich war im letzten Jahr zum ersten Mal mit einer Gruppe von Agenturchefs und Kunden bei euch im Headquarter. Du hast das freundlicherweise mit organisiert und warst ja auch Teil der Veranstaltung und wir haben einen Tag bei euch in einem neuen Tower verbracht. Und ich war wirklich geflasht. Also wie nett die Leute sind, wie professionell die Leute sind, was euer Produkt eigentlich alles umfasst. Das ist ja nicht nur eine Kundendatenbank, die ihr mal gestartet seid, sondern es ist eigentlich eine voll integrierte Software-as-a-Service-Lösung für alle Vertriebs- und Marketingprozesse. Einige Leute sagen sogar, du kannst damit deine ganze Firma steuern.
Tun wir auch.
Ja, wie Thea Töpfer zum Beispiel, der als er Facelift gegründet hat, das war unser erster, ja. Thea war unser erster Podcast-Gast, der hat erzählt, ja, wir haben, als wir Facelift, das ist auch eine Software-Company, die eine Software für Social Media macht, als wir gegründet haben, die erste Software, die wir eingeführt haben, war Salesforce, zu zweit. Ne? Und der steuert alle Unternehmensprozesse bei Facelift darüber. Und was mich dann aber eben auch besonders beeindruckt hat, war auch die Art und Weise, wie ihr euer Produkt auch nach innen einsetzt, um eure Mitarbeiter als Kunden zu begreifen. Ne? Und der Lohn, den ihr ja dafür habt, ist, dass ihr bei dieser jährlichen Great Place to Work Studie auf Platz 1 mit Globally seid. Ne? Ihr seid der attraktivste Arbeitgeber weltweit. So. Vielleicht erzählst du mal so dein Onboarding, wie du da angekommen bist, was für dich Salesforce besonders macht. Und dann
kommen wir da. Ja, in der Tat ist, wir trinken unsere eigene Champagner. Und
wir sagen Idiot und Dog Food.
Das ist ein netter Ausdruck.
Ja, die Champagner ist besser.
Das ist ein netter Ausdruck. Aber tatsächlich, Salesforce macht, was es predigt. Es setzt der Customer Success Plattform, das ganze Plattform in, wie wir unser Geschäft steuern, wie wir kommunizieren. Und wir setzen, anstatt der Kunde im Mittelpunkt, was wir werden immer sagen, wir setzen unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Partner im Mittelpunkt. Und das fängt genau mit der ersten Gespräche, was man führt, dass man quasi der Kandidat als eine Opportunität hat, genau wie eine Verkaufschance. Und man steuert quasi diesen Opportunität bis zum Abschluss. Absolut, bis zum Abschluss. Und alle nutzt quasi diesen Tool. Und man kommt zu einem positiven Abschluss, dann gibt genau eine Marketingkampagne, diese Onboarding-Campaign. Genau, wenn jemand würde ein Kunden in E-Commerce, werden wir onboarded und kriegt E-Mails und Newsletters. Und dann fängt man bei der Firma an und kriegt sein Handy und seine Arbeitsgeräte und alles anderes. Und dann plötzlich geht man in alle, was man eigentlich die Firma lernen muss. Und wir haben Trailhead entwickelt für uns selbst. Und jetzt als Produkt wird ausgeteilt, ist wirklich eine Learning-Plattform. Und man wird proaktiv gesagt, was müssen Sie eigentlich von unserer Kultur und unserer Tools und wie nutzen Sie das? Und dann werden Sie gebadged und zertifiziert und alles anderes. Und was macht Salesforce? Ich glaube auch, wir leben unsere Werte. Also wir sagen, Trust ist der Nummer eins Wert, weil unsere Kunden und unsere Mitarbeiter, wir geben unsere Daten in der Cloud. Dann sagen wir Customer Success, und genau nicht nur Customer Success, Employee Success, Innovation ist 3, and Equality ist 4. Und die sind nicht nur, dass wir auf den Wahn schreiben, das sind unsere 4 Werte, das ist die Entscheidungskriterien für uns als Firma, in alle Dimensionen. Wenn wir entscheiden, genau in diese Ranking, und wir werden immer Trust ist Nummer 1, und alle unsere Entscheidungen sagen wir, verletzen wir eine Werte oder welche Werte ist wichtiger? Und so wird Entscheidung getroffen. Ich glaube, das macht das Kultur und macht diesen Ort aus, also unsere Firma aus, ist wirklich das Wert in unserem Behavior gelebt.
Ihr habt ja ein Tool dafür, was bis auch Mitarbeiter eben runtergebrochen ist, wo jeder im Prinzip aufschreibt für sich, was sein Beitrag, seine Ziele, seine Funktion, seine Rolle ist, was ihr euch quasi auch was jeder einsehen kann.
Ja,
wenn ich jetzt zum Beispiel mit Stan ein Meeting habe als neuer, dann kann ich gucken, wofür steht da nicht Stan in dieser Organisation.
Absolut. Also,
wie nennt ihr das nochmal?
Es heißt V2MOM.
V2MOM, so, ja.
Visions, Values, Methods, Obstacles und Measures. Und der MOM-Teil ist nur auf der jetzige Fiskaljahr runtergebrochen. Und wenn jemand sagt, was ist der Secret Sauce, ist es unsere Kultur. Und dann diesen Tool ist das Alignment Tool. Und ich habe noch nie das gesehen. Das ist genau sichtbar für alle Firmen, für alle Mitarbeiter, oben, unten. Also ich kann Mark hier anschauen, was seine Ziele sind für das Jahr. Wie weit ist er bis hin zu hier jemand, der quasi beim Fang in das Tower steht. Und das ist unfassbar stark. Das wird eigentlich zweimal groß diskutiert in der Firma. Einmal im Februar, einmal im August. Und das hacken wir live. Also das bedeutet, jeder ist eingeladen, mitzuwirken.
Und ich habe irgendwann mal im Internet das V2MOM-Formular von vor 20 Jahren.
Die erste wahrscheinlich.
Das erste gelesen. Und wenn du anguckst, was damals aufgeschrieben wurde, wahnsinnig visionär.
Ja. Man guckt, erfüllt. Ich glaube, der Witzige ist, unter Messbarkeit, ja, der letzte Zeil war, waren die erste V2MOM, was die Gründer geschrieben, ja, hat, we will all be rich.
Ja. Genau das war's, ja. Super. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, beeindruckend. Ich fand ganz stark auch so den Auftritt eurer Leute. Ich habe mir ganz viele Vorträge gehört, alle wahnsinnig humble, also sind überhaupt null arrogant, sondern alle sehr zugewandt, empathisch. Es wurde auch viel über eure Kultur gesprochen, die sich ein bisschen an hawaiianischen Kultur. Erklärst du das nochmal?
Ja. Ich glaube, das ist nicht nur, dass man quasi Tag und Nacht beschäftigt da ist, aber klar, Mark war sehr geprägt. Ich glaube, die Idee von Salesforce ist entstanden in Hawaii, wo er ein Haus hat, wo wir uns einmal im Jahr quasi so Management trifft. Das prägt uns und es gibt einen Begriff, das ich finde sehr schön, das heißt Ohana. Mhm. Und Ohana ist der Begriff für Familie. Und das ist Chosen Family und nicht deine Blutfamilie. Und die ist auch, meine Frau würde manchmal sagen, ist das zu sektenmäßig, ja, aber das ist eine Wahl.
Ja.
Ich habe eine Wahl, ob ich zu dieser Familie gehöre oder nicht. Und ich habe gesagt, wenn man so in eine Firma reinkommt, entweder man umarmt das und sagt, ich will sehr bewusst ein Teil dieser Ohana, mit allen, die Vor- und Nachteile von einer Familie. Mhm. Familien streiten sich. Es gibt Reibung, es gibt Hilfe, Support, alles anderes. Ja. Liebe, Vorsorge, alles anderes. Aber man ist eigentlich für die Ohana da. Und das ist dann, ich glaube, das prägt, das ist dieser hawaiianische Begriff, die quasi durch die Firma geht. Und das ist auch der jetzt Co-CEO. Wir haben ihn gefragt, ja, was ist quasi priorisieren? Und er, nicht Militär-Hintergrund, aber er sagt, Shipmate Self. Mhm. Und so ist auch man das zu sagen. Man denkt zuerst an das Ganze, mhm, dann an das Team, dann an sich selbst.
Okay, sehr cool. Ja, großartig. Was hast du, wenn du jetzt die Art und Weise, wie miteinander gearbeitet wird, wie kommuniziert wird, ihr nutzt ja auch für die Kommunikation auch eure eigenen Tools.
Absolut.
Was ist der Unterschied zu so einem Unternehmen wie Grunert? Was sind so die größten Unterschiede, die du festgestellt hast in der Art des Arbeitens?
Ja, aber das ist so eine andere Firma. Also, wir sind als Plattformfirma. Und Grunert ist alles. Ist nicht eine Plattform, ist ein Haus von Kreativität. Mhm. Ist eigentlich der Stärke von Gruner liegt, dass du schaffst kleine Pods von Kreativität und lass sie viel Raum. Und diesen Plattform, wir bei Salesforce, wir sind nur gut in diesen Innovationen, wenn man schöpft quasi über das gesamte Unternehmen. Und damit eigentlich braucht man eine Plattform, mhm, wo man ständig quasi sich seine Ideen holt, die Ressourcen, gibt die Aktivitäten ein und verfolgt alles sehr transparent. Und das ist der größte Unterschied. Also, weil das eine Plattform ist, ist auch global und sagen, wir sind ein globales Konzept, der müssen wir zu den lokalen Gegebenheiten leicht anpassen. Eigentlich unser Partner, die Ecosystem machen das. Und Gruner ist sehr lokal getrieben, mhm, und quasi ist gestitcht, also die lokale Einheiten. Also, mhm, das Frankreich oder Deutschland. Also, sie haben also haben eine Finanzkoordinationsrolle und ein bisschen Austausch, nicht viel miteinander zu tun. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Und der Art und Weise von Kommunikation ist schon anders. Mhm. Also das ist Salesforce ist irre von seinem Geschäftsgebaren. super transparent. Also man kriegt nichts gebacken bei Salesforce, wenn man allein arbeitet. Ich glaube, Gunnar ändert sich und es ist, ich glaube, die Arbeit sehr viel von die Führungskraft da, dass sie viel mehr collaborative sind. Aber Gunnar, wann sein Ursprung ist, die Individuum. Man braucht Raum, sich als Individuum zu gefalten und in Salesforce das ist viel, viel, viel mehr Team.
Alles klar. Das ist, was wir immer wieder in unseren Gesprächen hören, dass Firmen darüber klagen, wie viel Zeit eigentlich für Meetings, für E-Mails, für diese ganze Kommunikation drauf geht. Habt ihr damit auch ein Problem oder habt ihr das gut im Griff?
Meetingkultur? Ja, also ich glaube, es gibt keine, der wirklich das perfektioniert hat. Das ist, wir haben alle Tools und alle Governance und alles anderes, wie man quasi, was gibt man in Chatter? Das ist unsere quasi, unsere interne Plattform. Das ist quasi Facebook für Interne oder Slack für unsere Interne, wo man verbindet alle Opportunities. Wir haben Quip für Collaborative Documentation und wir nutzen die Gmail Suite, die Google Suite für E-Mail. Und die ist quasi 1:1 Kommunikation, normalerweise Gmail, Projects über Quip und Arbeiten auf Opportunitäten und alles, was quasi kundenzentrisch ist, in Chatter, in das CRM-Tool. Und sie sind alle miteinander verbunden. Aber trotzdem, hey, wir haben Meeting-Waren wie jede andere Firma und man müsste auch sagen, und da kommt der V2MOM rein, zu sagen, muss ich an diesem Meeting teilnehmen oder nicht? Und man muss, was wir gut machen, ist, wir entscheiden sehr gut, was ist ein Entscheidungstermin und was ist ein Informationstermin. Als Firma, da sind wir exzellent.
Schon mal sehr gut, ja.
Wir sind auch sehr, sehr stark in Zeitmanagement und wer macht was bis wann, in das man kann sich vorstellen. Also, klar, wenn wir das nicht gut sind, dann ist keiner gut.
Ja.
Aber weil wir sind so groß geworden, machen wir auch viele virtuelle Termine. Also ich könnte von Tag und Nacht in Termin sitzen, dabei sein, alles anderes. Und man muss sich sagen, okay, wie optimiere ich das? Das ist gerecht für meine Ziele.
Ja. So, jetzt ist uns was passiert, was, glaube ich, in über 140 Folgen genau einmal vorher passiert ist, glaube ich, in der Folge mit Kai Diekmann, dass uns die Batterie alle
gegangen ist. Hey, das ist eine große Ehre für mich, wenn ich ihn vergleiche mit so
ein genau Verlagsgroße. Ich dachte, es ist genau dasselbe. Wir waren damals in dem Gespräch auch so irgendwann im Flow, dass wir nicht mehr kontrolliert haben. Und das war bei mir gerade ebenso. Wir versuchen einfach mal zu rekonstruieren, wo wir waren. Wir fangen mal an bei den Büchern, die dich geprägt haben. Vielleicht erzählst du die nochmal.
Ja, also ich sage, hey, was sind die Bücher, die haben mich am meisten geprägt in letzter Zeit? Ich finde Daring Greatly von Brianna Brown. Das ist witzig, weil bei Salesforce, ich habe quasi Brianna Brown kennengelernt. Unfassbar, wie man mich selbst, seine eigenen Schwächen und Vulnerability umgeht und der Mut, was man hat, neue Dinge auszuprobieren. Man's Search for Meaning von Viktor Frankl.
Ganz wichtiges, großes Buch.
Ja, großartig. Ich habe geweint. Das ist so ein tolles Buch. Eine Empfehlung von einer Kollegin von mir. Mitch Albom, Tuesdays with Maury. Super schönes Buch. Großartig. The Boys in the Boat von Daniel Brown. Die ist wirklich, das ist der Wettbewerb in mich. Das springt das an. Also,
geht um ein Ruderteam, ne?
Geht um ein Ruderteam
in der Bundesstaat Washington. Weil ich es jetzt schon mal gehört habe, kann ich jetzt auch schlau tun.
Ja, genau. Das ist richtig gegen alle Widerstände. Das ist super schön. Die sind wirklich unfassbar. Und der letzte, was ich finde ich sehr prägend, ist Leadership in Turbulent Times von Goodwin.
Super. Gibt's ein Buch über Salesforce oder über den Gründer, über Mark, was man lesen kann?
Ja, es gibt ein Buch und eigentlich die ist die Empfehlung, dass ich gebe jeder, der ein Vorstellungsgespräch von uns hat, die sollten das Buch lesen, Behind the Cloud. Und das ist quasi der 111 Regel von Salesforce. Eigentlich die Entstehen von Salesforce und was man lernt, ein Startup denn zu einem Milliarden
Euro-Firma zu machen, Milliarden-Dollar-Firma zu machen.
Wenn du heute einem jungen Menschen, deinen Kindern oder einem 15-jährigen Mädchen oder Jungen einen Tipp geben würdest, worauf sollen sie achten, wenn sie ins Berufsleben gehen, um in diesen turbulent times zu surviven?
Ja, also verlieren nicht den Neugier. Also wir sagen, schau Dinge an mit Beginner's Eyes. Mhm. Wahnsinnig wichtig. Dinge, dass man kann sich immer, immer üben und man wird nie ein perfekter ist, was wir sagen, ist Deep Listening, ist wirklich gut zuhören. Und den Mut zu haben, genau, wahnsinnig neugierige Fragen zu stellen. Ganz viele Fragen. So wird man diesen lebenslangen Lernen immer auffrischen.
Vielen Dank, Stan. Ich freue mich, dass wir uns nach längerer Zeit endlich wieder getroffen haben und danke dir sehr für die Zeit.
Danke.